Ja, also es wird ja überall jetzt medial auch erzählt, dass die Impfung sicher ist und dass wir dieses geringe Restrisiko, das da bleibt, dass wir das jetzt zum Schutz der Bevölkerung eingehen müssen, dass wir solidarisch sind. Jens Spahn hat davon oder hat die letzten Tage verkündet, dass es ein patriotischer Akt ist, sogar sich impfen zu lassen. Und jeder, der das nicht mitmacht, der ist unsolidarisch. Ja, gibt es denn Parallelen, die du zu der Impfung ziehst, die du damals verkauft hast, diese Breakthrough-Geschichte? Und wie sicher schätzt du die Impfung ein? Und ja, was denkst du grundsätzlich über das Vorgehen im Moment, wenn du denn schon im Grunde ja eine negative Erfahrung vorher in der Veterinärmedizin mit einer Impfung gemacht hast?
Ja, also als ich das erste Mal den Beipackzettel von AstraZeneca gelesen habe, bin ich eigentlich darüber gestolpert, dass es auf fetalen humanen Zellen angezüchtet wird. Da hatte ich irgendwie so ein komisches Déjà-vu, wo ich dachte, na ja, das hat jetzt bei Kälbern dann zum Verbluten von Kälbern geführt. Und es wurde damals dann eben auch erklärt, dass genau diese Verunreinigungen das Problem waren. Gut, es waren auch Quill A war auch im Adjuvans drin und Quill A ist ein toxischer Stoff, der dann nachher auch noch mal ein paar Sachen verursacht hat. Aber es war eigentlich für dieses Verbluten der Kälber war primär die Verunreinigung mit den Zellen der gleichen Art. Also bovine Zellen für Rinder zu verwenden, ist dann ja wahrscheinlich, ging in meinem Kopf so durch, ist wahrscheinlich eine Parallele wie humane Zellen für Menschen zu verwenden. Und dann dachte ich nur, ja, aber wenn das damals ein Fehler war, warum macht man es jetzt? Ja, das
War
ist.
das der einzige Impfstoff, der mit den gleichen Zellen der gleichen Art?
Nee, ich meine, sie sind alle Vektorimpfstoffe werden auf humanen Zellen angezüchtet, also die Corona-Impfstoffe. Und ich weiß, dass die alten Impfstoffe früher, die wurden immer auf Hühnereiweiß oder sonst irgendwas angezüchtet, aber man hat immer gesagt, man nimmt nicht die gleiche Spezies. Aber ich bin nun in der Hinsicht kein Labormensch, dass ich da sagen würde, okay, aber die heutigen Reinigungsverfahren sind eben so hoch spezialisiert, dass da keine Verunreinigungen mehr drin sind, die dazu führen können, dass ähnliche Konsequenzen daraus entstehen. Jetzt sieht man ja aber im Nebenwirkungsregister, dass und in den Meldungen, die auftauchen, dass es anscheinend so ist, dass wenn eine Frau, also eine Mutter, geimpft ist und ihren Säugling sozusagen brustfüttert, dass dann die Kinder anfangen, blutige Durchfälle zu kriegen oder irgendwelche unspezifischen Blutungen zu kriegen. Wo ich dann nur denke, okay, könnte es sein, dass eine Parallele besteht. Also wie gesagt, dafür müsste man aber, wenn man es wirklich nachweisen wollte, müsste man jetzt Geld in die Hand nehmen. Müsste Labor und alles und dann eben die entsprechenden Nachweise fahren, um dann eben einen handfesten Labornachweis zu haben in einer klinischen Studie, um das nachzuweisen.
Und
Oder man wartet
diese
eben, bis genügend Nebenwirkungsmeldungen aufgetaucht sind.
Studien, die siehst du nicht.
Nee, die sehe ich nicht. Also ich sehe nur, was an Meldungen von Nebenwirkungen auftaucht. Es ist ja auch so, dass die Zulassungsstudien von Pfizer, zumindest die ich gesehen habe, die haben ja auch die zumindest mit Ratten sozusagen, um zu gucken, inwiefern da die Neugeborenen lebend oder tot aus einer geimpften Ratte rauskommen. Da wurden die, ich meine, nach irgendwie 21 Tagen oder 18 Tagen oder sowas wurden die Rattenwelpen dann eben, war der Versuch beendet. Also man hat auch bei den Welpen keine verlängerte Zeit gesehen, was passiert mit den Rattenwelpen über eine längere Zeit? Oder ist die Töchtergeneration nachher unfruchtbar? Oder hat die Töchtergeneration Krebs aus einer geimpften Mutter? Also diese ganzen Versuche, die man im Tierversuch so locker in einer kurzen Folge abklären hätte können, sind nirgendwo zu finden. Also kann sein, dass sie gemacht wurden, aber sie sind eben nicht bei den Zulassungsunterlagen für die bedingte Zulassung mit eingereicht worden, meines Wissens. Mhm. Und das gesamte Zulassungsverfahren ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind in der Phase 3 der klinischen Zulassungsstudie und die Zulassung für die meisten Impfstoffe endet 2023, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht, also im Frühjahr 2023 ist, glaube ich, die Zulassungsstudie für Pfizer beendet. So, und in der teleskopierten Zulassungsstudie jetzt gab es außer diesem Rattenversuch da mit den Nachkommen gab es keine Tierversuche, die irgendwo offengelegt wurden. Mhm.
Die Tierversuche, die wären Bestandteil von der Phase 3.
Ja. Mhm. Normalerweise macht man das dann und dann guckt man Langzeitwirkung, dann beobachtet man das Ganze über 2 Jahre, guckt, ob da irgendwelche Folgeschäden, ob da irgendwelche Narkolepsie-Geschichten, ob da Neurodegenerationen auftreten, ob da irgendwas auftritt, was halt nicht so schnell auftritt und dann irgendwann, deswegen dauern die Zulassungsverfahren für Medikamente normalerweise so schnell.
Ich habe mich ja so ein bisschen schlau gemacht, das nennt man ja wohl Pharmakodynamik und Pharmakokinetik und ne, diese ganzen Dinge, die sind quasi teleskopiert worden und oder vielleicht auch komplett ausgelassen worden.
Ja, genau.
Da gibt es keine Studien dazu und wir testen das jetzt tatsächlich. Also ne, man hört es ja immer und es wird als Verschwörungstheorie dargestellt. Aber aus deiner Sicht testen wir das jetzt am Menschen.
Ja, also das ist jetzt das Erste, auch mit den mRNA-Behandlungen, die wir jetzt haben von Moderna und von Pfizer. Früher war die mRNA-Technologie eine Behandlungsart, die lediglich in der Testphase in der Krebstherapie eingesetzt wurde. Und zwar in Fällen, wo sowieso schon das Nutzen-Risiko-Abwägung so schlecht war, dass man gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt noch. Der Proband oder der Patient hat gesagt, ja, bevor wir jetzt gar nichts mehr machen können, kann ich auch das noch als letzten Rettungsanker ausprobieren. Mhm. Aber die Nebenwirkungen und die Schädigungen, die waren eigentlich so hoch, dass es das nie bis zu einem zugelassenen Medikament geschafft hat. Und dann so eine Technologie jetzt flächendeckend einzusetzen, ohne Tierversuchsphase, ohne ausgedehnte Tierversuchsphase, ohne lange Beobachtungszeit über Langzeitnebenwirkungen und so weiter, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es jemals in der Medizingeschichte schon mal so gab. Also ich habe keinen Fall gefunden. Es gab einmal einen Impfstoffversuch 1915 bis 17 an Soldaten mit einem Meningokokken-Impfstoff in den USA. Das hieß dann später spanische Grippe und wurde später dann auch aufgedeckt, dass es eben auf diesen Impfstoff zurückging, die ganzen Toten, ist aber auch relativ schwer zu finden, diese ganzen Daten dazu und Zeitzeugen sind inzwischen ja auch nicht mehr ganz so viele da, um Parallelen eben zu finden.
Ja, naja, also es gibt ja nicht wenige Wissenschaftler, die auch genau darauf hinweisen, unter anderem auch natürlich dein Chef, dein früherer, Mike Eden, der ja ganz also der wirkt ja schon verzweifelt, wenn er da auf diese Gefahren hinweist und ihn da die Medien und vor allem die Medien dann so durch den Kakao ziehen und als Verschwörungstheoretiker oder als Impfgegner bezeichnen, was ja jedem irgendwo klar sein muss, dass das absurd ist. Wenn ein Mensch, der da sein Leben lang geforscht hat in der Pharmaindustrie und auch Impfstoffe wohl hergestellt hat, das dann zu behaupten. Aber wie würdest du denn das, was jetzt zum Beispiel Mike Eden sagt, bewerten, aber auch jetzt Robert Malone in Bezug auf die Gefahren, die da auch auf uns zukommen könnten, ja, wie zum Beispiel diese ADE, also diese Antibody-Dependent Enhancement-Geschichten, von denen da geredet wird, dass da überschießende Immunreaktionen auf uns zukommen könnten. Wie würdest du das bewerten und hast du selber auch Angst davor, dass das passieren könnte? Oder die Befürchtung?
Also ich würde mal sagen, wenn sich Leute, die keinen finanziellen Nutzen haben, da also keinen finanziellen Nutzen davon haben, sich so an die Öffentlichkeit zu stellen, die dann so diffamiert und beschimpft werden, obwohl sie selber überhaupt keinen Nutzen davon haben, die Menschheit aufzuklären. Und im Gegenzug sagen andere Leute, diese Maßnahmen sind so wichtig und die sind so nötig und was weiß ich, die Masken müssen alle aufziehen und ihr müsst euch alle impfen lassen. Und all diese Leute haben aber ja, Aktienpakete, Beraterverträge, Familienmitglieder, die Masken produzieren, verdienen über Masken-Deals und so weiter. Und die anderen, die sagen, Leute, seid vorsichtig, das könnte gefährlich sein, die haben nichts davon. Die verdienen daran nicht, die haben keinen finanziellen Nutzen, die haben noch nicht mal einen gesellschaftlichen Nutzen, weil sie ja wirklich angegangen werden in massivster Weise, die sich teilweise nur noch im Ausland aufhalten können, weil sie im eigenen Land bedroht, schikaniert, ausgegrenzt, gefährdet werden, Morddrohungen kriegen, dann setzt bei mir halt der gesunde Menschenverstand ein, dass ich dann sage, dann glaube ich primär erstmal denjenigen, der keinen Nutzen davon hat. Egal, wie es am Ende ausgeht, aber dem, der es nicht nutzt, der eher den Schaden davon hat, dass er die Klappe aufmacht. Ja, dem spreche ich in dem Moment halt den größeren Vertrauensvorschuss aus, zumal sich das mit meinen Befürchtungen und mit meinen Vermutungen und Rückschlüssen, die alle eben aus Brexur, aus anderen Impfstoffen, auch mit hier Viruslasten und Verteilung von Viren, Ausscheidung von Viren nach Lebendimpfungen zum Beispiel deckt, weil ja alle auch immer dann sagen, ja, die Geimpften scheiden ja dann auch aus, die scheiden zwar keine Viren aus, die scheiden nur die Spike-Proteine aus, weil sie eben selber die Spike-Proteine produzieren. Mhm. Aber das sieht man bei Rota-Impfstoffen von Kindern mit Lebendimpfstoff, die Kinder scheiden eben infektiöse Viren aus, die dann andere befallen können. In diesem Falle haben wir ja bei den Spike-Proteinen schon in Kiel die Studie gehabt, dass die Spike-Proteine an sich toxisch sind, dass die eben diese Schäden im Körper hervorrufen bei einer Corona-Erkrankung. Das sind nicht Viren, die Schäden verursachen, sondern die Spike-Proteine. So, ja. Und jetzt verabreiche ich einen Impfstoff, der den Körper dazu bringt, sowohl der Vektorimpfstoff, wo ja im Prinzip Adenoviren von Affen als Transporter das genetische Material einschleusen und die Information für unsere Zellen einschleusen, so unsere Zellen sollen jetzt Spike-Proteine produzieren. Und dann produziert unser Körper Spike-Proteine. Bei den mRNA, Messenger-RNA, werden auch unsere Zellen dazu gebracht, Spike-Proteine zu produzieren, und zwar weil ich ja sofort so die Boteninformation reinbringe und damit sozusagen die Zellen manipuliere. Und vor allem bei der mRNA-Impfung, es hört ja nicht auf. Es gibt jetzt Nachweise dazu, dass die mRNA auch die DNA modifizieren kann. Also früher wurde immer gesagt, ist sicher, weil nichts passiert. Ich weiß nicht, wer Jurassic Park gesehen hat, so dieser Spruch, das Leben findet seinen Weg. Das hat schon recht tiefe Bedeutung. Es ist immer so, dass solche biologischen Vorgänge da den Drang haben, auch weiter zu bestehen. Und das ist in diesem Falle eben so, dass der Körper weiterhin Spike-Proteine produziert. Also unser Körper wird dazu gebracht, was zu produzieren, was hochgradig toxisch ist für unsere Organe. Und wenn man sich dann die Impfstoffstudien seit 2002 anguckt, die alle immer in der Phase 3 gescheitert sind, weil da die Versuchstiere bei der Challenge, also bei der Reinfektion mit Coronaviren, in dem Infektionsstress, der ja eigentlich sozusagen denn nicht mehr da sein sollte, weil der Körper ja jetzt immun ist und gestärkt und vorbereitet ist und es gelernt hat, wie man damit umgeht. Und bei den Coronaviren war es eben das Fatale, dass es nie geklappt hat, einen Impfstoff zur Marktreife zu bringen, weil alle immer in der Tierversuchsphase gescheitert sind, weil da die Tierversuche, die Tiere gestorben sind. Da sind Frettchen gestorben, da sind humanisierte Mäuse gestorben, da sind Affen gestorben. Ich weiß nicht, mit Ratten haben sie, glaube ich, auch Versuche gemacht. Die sind alle gestorben in der Tierversuchsphase und deswegen war immer da Stopp seit 2002.
Weil man versucht hat, Corona-Impfstoffe herzustellen. Ja.
Corona-Erreger eben in diesem Grippekomplex auch immer ein Punkt mit drin waren. Und deswegen hat man gesagt, gut, dann kann man ja da vielleicht einen Impfstoff entwickeln, der das Ganze, die ganze Problematik rausnimmt. Ist ja per se eigentlich auch eine recht vernünftige Herangehensweise. Wenn ich dann den Körper vorbereitet habe, dann kommt ein Erreger. Und dann weiß der Körper, ach, okay, du siehst so aus, dann kann ich dich ja jetzt schnell eliminieren und das war's. So, hat aber im Tierversuch nie funktioniert. Deswegen wurde es alles eingestampft. Warum nimmt man jetzt die Tierversuchsphase raus?
Kann ich mir nicht erklären, aber ich weiß, dass es die Argumentation gibt von der anderen Seite, dass wenn es diese ADEs gäbe, die schon längst hätten auftreten müssen.
Ja, sind sie das nicht schon? Ich meine, wenn jemand eine Stunde nach der Impfung umkippt, oder 2 Stunden oder 10 Minuten oder in der Nacht nach der Impfung?
Nee.
Wenn in Autopsien nachgewiesen wird, dass diese Entzündungen stattfinden und dann Autopsien unterbunden werden, die dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht stattfinden sollen. Ja, also von der wissenschaftlichen Seite ist es eigentlich immer so, es passiert was, es passiert ein Todesfall, ich gucke rein, dann weiß ich, woran es lag.
Das nennt man Pharmakovigilanz.
Ja.
Und das, auch das weiß ich, beziehungsweise ich habe sehr viel Kontakt zu Ärzten, die auch in Kliniken arbeiten. Und man bekommt mittlerweile den Eindruck, dass das vertuscht wird. Also, dass das eine Dynamik genommen hat, dass einfach alle jetzt überhaupt gar nicht mehr Schäden, die durch die Impfung entstehen, in Verbindung bringen wollen mit der Impfung. Oder potenzielle Schäden, die da entstanden sein könnten. Ja, also Menschen werden krank und dass dann irgendwie gesagt wird, ja, aber das kann gar nichts mit der Impfung zu tun haben.
Ja, und in diesem Fall müsste man eben bei Verstorbenen konsequenterweise, wenn man es korrekt machen würde und wirklich einer Seuche korrekt auf den Grund gehen wollte, dann müsste man, und auch Impfschäden korrekt auf den Grund gehen wollte, dann müsste man eben sagen, okay, da ist jemand in zeitlichem Zusammenhang, 28 Tage nach der Impfung oder 30 oder 35 Tage nach der Impfung, der vorher gesund war und keine Krankenakte hatte, wo irgendwelche Vorbelastungen waren, wo sogar Hochleistungssportler war, dann muss ich doch in diesem Falle schon allein aus Bevölkerungssicherheit, ich muss ja sicherstellen, dass auf keinen Fall dieser Impfstoff schädigt. Das ist ja der Grundgedanke der Medizin, zunächst mal keinen Schaden anrichten.
Ja.
Da muss ich doch eigentlich von Regierungsseite, gerade bei einem Medikament, das lediglich aufgrund der epidemischen Lage nationaler Tragweite eine Notzulassung nach einer extrem verkürzten Forschungszeit gekriegt hat, muss ich doch als Regierung alles tun und sämtliche Institute mobilisieren, dass unter keinen Umständen ein Problem wie damals bei Contergan oder bei dem, wie hieß er, Tamiflu oder so, der Impfstoff, der dann gegen die Schweinegrippe die Kinder umgebracht hat und Narkolepsie verursacht. Genau das muss doch absolut sichergestellt werden nach den Sachen in der Vergangenheit, dass sowas auf keinen Fall mehr auftreten kann.
Und kannst du dir erklären, warum das eben nicht passiert, beziehungsweise warum gesagt wird, dass es passiert, aber man das Gefühl hat, dass es eben nicht passiert?
Nein, es passiert ja nicht. Die pathologischen Institute, die machen nicht die Zellkulturen, die entnehmen nicht die richtigen Proben, die machen nicht die Untersuchungen, die dafür nach nötig wären, um festzustellen, dass es sich eben um eine ADE handelt, sondern da werden eben schwerpunktmäßig bei Autopsien Ja, Gewaltverbrechen, ja, nein. Also das wird untersucht. Okay, hat keinen auf über die Rübe gekriegt, war also kein Überfall ungefähr. Ja, warum? Das muss sich eigentlich jeder selber fragen und das muss eigentlich jeder selber bei den entsprechenden Instituten nachfragen. Macht ihr das denn? Warum macht ihr das nicht? Und wo sind die Zahlen? Wie viele Untersuchungen wurden gemacht? Bei wie vielen, die jetzt 2 Stunden nach Impfung umgefallen sind und tot waren? Was kam dabei raus? Warum sind die Stellen, die wir von unseren Steuergeldern bezahlen, warum sind die so träge, dass sie noch nicht mal mit dem Eintippen hinterherkommen? Dass Sicherheitsberichte bei so einem neuen Impfstoff teilweise 6 Wochen mit Verzögerung rauskommen, ist doch sehr merkwürdig. Genau da müsste man ja genau hingucken, weil wir haben ja im Prinzip Volksvertreter gewählt, die im Sinne der Sicherheit des Volkes solche Entscheidungen jetzt getroffen haben, Konsequenzen für die gesamte Bevölkerung, für die Wirtschaft, für was weiß ich was nicht alles. Ja. Und dann wird allein nur auf einen Impfstoff geguckt, der nicht wirklich alle Zulassungsstudien so durchlaufen hat und wo die Abschlussberichte nicht vorgelegt werden, wo die Inhaltsstoffe als Firmengeheimnis gehandelt werden und auch nicht einsichtig sind.
Die Inhaltsstoffe sind Firmengeheimnis.
Ja.
Also wir wissen gar nicht, was da drin ist.
Nein.
Naja.
Also beim hier zumindest 2 Komponenten, da gab es jetzt auch eine Anfrage, ich glaube, an die FDA. Und da gab es die Antwort von wegen, dass das eine hat die Bevölkerung nicht zu interessieren, weil das ist irrelevant, und das andere ist ein Firmengeheimnis von 2 Komponenten.
Okay.
Aber auf einem Brot muss alles draufstehen. Wenn ich aber einen Impfstoff nehme, der keine Tierversuchsphase gehabt hat, hat mich das nicht zu interessieren. Es gibt Meldungen von Fruchtbarkeitskliniken, dass die Befruchtungsraten von Geimpften dermaßen im Boden sind, die werden weder schwanger noch können sie Kinder als Männer Kinder zeugen, weil keine Spermien mehr da sind. Und wenn welche da sind, sehen die so aus, dass sie das auf keinen Fall hinkriegen können.
Ja, das ist auch so was. Das wird die Möglichkeit wird immer als Verschwörungstheorie dargestellt, dass sich quasi dieser Impfstoff auswirkt auf die Fruchtbarkeit.
Naja, das ist ja jetzt von den japanischen Zellkulturen her nachgewiesen, dass sich das sowohl in den Ovarien als auch in den Gonaden, also in den Eierstöcken anreichert, dass es sich in den Hoden anreichert und bei Leichen, die jetzt, eine Leiche wurde jetzt obduziert, sind die Spike-Proteine auch überall zu finden. Und Spike-Proteine haben jetzt auch schon in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung bei sehr, sehr vielen Schwangeren dazu geführt, dass die Föten abgegangen sind. Wer sich die Studie mal komplett anguckt, der weiß, dass 82% der Schwangerschaft nach der Impfung nicht mehr besteht. Ja, will ich das als Frau? Wenn man das einer Schwangeren zeigt, diese Studienergebnisse, glaube ich, will die das nicht unbedingt. Und das wurde nie an Schwangeren getestet.
Ja.
Also da sind so viele Fragezeichen, wo ich mir dann sage, weiß das die Mehrheit der Bevölkerung? Im Fernsehen kann ich es nicht sehen, dass sowas in irgendwelchen Berichten, Reportagen, dass da ein Sicherheitsbericht von wegen, ja, wir haben jetzt das und das und das gefunden und von AstraZeneca haben wir einen roten Handbrief zu Blutklötzen, also zu Thrombosen und von Johnson & Johnson haben wir jetzt einen roten Handbrief und die und die Nebenwirkungen sind jetzt neu dazugekommen. Also so ein Sicherheitsbericht müsste eigentlich in jeder Tagesschau mit durchlaufen bei so einer großflächigen Impfung, dass auch die gesamte Bevölkerung weiß, dass wenn sie sich zum Beispiel mit AstraZeneca impfen lässt, dass 10 Leute von 100, zumindest so viel sind jetzt inzwischen aufgetaucht, man weiß nicht, ob es mehr sind, weil Dunkelziffer der Meldungen ist natürlich immer sehr hoch, dass eine Nebenwirkung nicht gemeldet wird oder vielleicht später auftritt. Ja, das sind alles Sicherheitsaspekte, wo ich als Patient mir doch überlege, will ich dieses Risiko eingehen oder will ich es nicht eingehen? Wenn mir dazu jemand sagt, naja, dein Risiko an Corona zu erkranken, wenn du jetzt tatsächlich jemanden abknutscht, der jetzt Corona akut hat, Das ist deutlich niedriger als das Thromboserisiko mit einer AstraZeneca-Spritze. Also da kann man ja als Patient keine Risikoabwägung machen, wenn man diese ganzen Dinge nicht hat, aber die tauchen in den normalen Medien nicht auf.
Okay, warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn das tatsächlich so ist und dass das dann, dass diese Risiken gibt und die auch sehr groß sind und das nicht oder das dann medial auch unterdrückt wird, also der Nutzen, ja, dieser Impfung wird ganz groß dargestellt und wir müssen jetzt da solidarisch sein und die Risiken werden runtergespielt, dann frage ich mich, dann sind die gekauft? Und dann frage ich dich als diejenige, die da auch schon bei einer großen Biotech, bei einem großen Biotech-Unternehmen gearbeitet hat, sind die gekauft? Kann man das so sagen?
Inwiefern man dann sagt, dass sie gekauft sind, das ist, denke ich mal, eine Auslegungssache. Also der eine oder andere wird bestimmt sehr lange sehr gute Beziehungen zu diversen Menschen aufgebaut haben. Es ist ja immer so, Verkäufe zum Beispiel von Impfstoffen und Pharmaprodukten, die laufen darüber, dass man eben seine Kunden sehr gut betreut, auch fachlich kompetent mit wissenschaftlichen Neuigkeiten und aktuellen Stand der Forschung in der Industrie dann auch versorgt. Man macht natürlich dann auch Bildungsreisen. Es gibt Beraterverträge. Früher war es so, da haben die Ärzte Geschenke gekriegt und die haben Naturalrabatte gekriegt. Das wurde irgendwann im Rahmen dieses ganzen der Diskussion der Bestechlichkeit wurden die ganzen Geschichten abgeschafft. Beziehungsweise, ja, man hat sie in gewisser Weise auch substituiert durch eben, wie gesagt, Beraterverträge dann oder dass dann jemand, der dann nachher nicht in der Praxis gearbeitet hat, hat dann nachher eine Anstellung irgendwo gekriegt, wo er natürlich eine sehr gute Position hatte. Das haben wir ja in der Politik auch schon häufiger gehabt. Da wurden entsprechende Entscheidungen getroffen. Und bums sind die Leute nachher seltsamerweise im Aufsichtsrat von einer Firma gelandet, die dann sehr groß profitiert hat von diesen politischen Entscheidungen vorher. Aha. So kann man sich auch so seinen Teil dabei denken. Pfizer ist ja 2008, glaube ich, umgezogen in die Linkstraße. Das ist ganz knapp um die Ecke vom Bundestag. Also man kommt da fußläufig zum Bundestag, kann sich da auch regelmäßig dann zu Fachgesprächen, Informationsgesprächen treffen. Ja.
Holt sich dann die Politik die Expertise bei den Pharmaunternehmen quasi auch?
Ja, das denke ich doch, dass da sehr viel Lobbyarbeit passiert. Nicht nur die Pharmaindustrie, auch diverse andere Industrien haben ja ein sehr großes Interesse, dass die politischen Entscheidungen so laufen, dass man da entsprechend als Industrie auch gut leben kann. Ich meine, in den Grundsätzen ist es ja auch verständlich, weil eine funktionierende Industrie schafft Arbeitsplätze. Und schafft Wirtschaftswachstum und so, aber in diesem Fall jetzt schafft eben diese Pharmaindustrie auch kleinere oder größere Probleme, würde ich mal sagen, weil es gibt ja neben Impfstoffen, die jetzt hier noch keine fertige Zulassung haben, auch andere Präparate, die sehr wirksam sind in der Therapie gegen Corona, die werden aber auch nirgendwo erwähnt. Ivermectin zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Studien zur Wirksamkeit in der Behandlung oder sogar in der Prophylaxe von Corona. Also man braucht, ich habe jetzt die Dosierung nicht im Kopf, aber alle 20 Tage nimmt man eine Tablette Ivermectin. Im Prinzip ist man dann durch die Grippesaison. Zink, Vitamin C, alles Dinge hochdosiert, steigern das Immunsystem.
Hydrochloroquin, Budesonid, auch diese Cortisonbehandlungen.
Genau. Und es gibt ja genügend, es gibt ja ein Arzneimittelwerbegesetz. Also es ist ja verboten für den Endverbraucher Werbung für pharmazeutische Produkte zu machen, auf denen das Produkt genau erkennbar ist. Deswegen sieht man zum Beispiel in der Tiermedizin auch immer nur ein Fläschchen, auf dem nichts draufsteht. Da steht dann irgendwie gut gegen Rindergrippe, aber da steht auf dem Fläschchen nichts drauf. Die Information über das Produkt kriegt nur der Tierarzt. Im Humanbereich gilt das Gleiche für verschreibungspflichtige Medikamente. Wie können jetzt Werbung für verschiedene Produkte, wie kann es im Fernsehen auftauchen? Das verstößt gegen ein Gesetz. Normalerweise hat man da mit extrem hohen Strafen zu rechnen.
Naja gut, die Begründung hierfür ist ja, dass wir eine ganz schlimme Erkrankung haben, die kursiert und man da dann halt jetzt quasi eine Ausnahme machen muss.
Ja.
Ja.
Genau.
Was mich noch interessiert, kurz nochmal zurück zu dieser Ivermectin-Geschichte. Ist denn nicht eine Voraussetzung, um eine bedingte Zulassung zu bekommen, dass es keine anderen Therapiemöglichkeiten gibt?
Ja.
Ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer Klinik und die hat mir ein Behandlungsprotokoll geschickt. Auf diesem Behandlungsprotokoll steht Ivermectin drauf, Hydrochloroquin, Zink und Vitamin D, glaube ich, auch. Im Krankenhaus wird ja mittlerweile schon behandelt mit diesen ganzen Dingen, mit den ganzen Medikamenten. Warum fällt dann quasi diese bedingte Zulassung nicht in sich zusammen? Das verstehe ich nicht.
Sagen wir mal so, eine epidemische Lage nationaler Tragweite würde bei einer Inzidenz von 6, 7, 8, 10 auf 100.000, auf 100.000 Menschen, die getestet wurden, die ja noch nicht mal mit Symptomen, sondern nur getestet wurden, würde sowieso wegfallen. Weil von den 6 sind vielleicht 0,2 mit Symptomen, wenn es hochkommt. Vielleicht aber auch gar keiner mit Symptomen. Das heißt, diese ganze Inzidenzgeschichte und diese ganze epidemische Lage haben wir ja nicht. Die haben wir ja auch nur deswegen, weil wir ein Problem in unseren politischen Strukturen haben. Wir haben in meinen Augen ja nicht mehr wirklich Volksvertreter. Das ist entkoppelt. Und es gibt ja auch keine Möglichkeit, also sind sie Angestellte, aber jeden Angestellten, der so arbeiten würde, der mir sagt, ja, draußen regnet es, aber draußen scheint die Sonne, den würde ich feuern, wenn ich jetzt eine Wettervorhersagestation wäre. Also deswegen ist das so ein bisschen wie soll man das? Ich glaube, wir haben im Moment eine sehr interessante Zeit, in der sehr viele Dinge, die über vielleicht schon Jahrzehnte in die falsche Richtung gelaufen sind, an Entkopplungsprozessen, an Schwachstellen, dass der Seuchenschutz nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte, dass die Freiheit über sehr vielen anderen Dingen stehen sollte, dass in Katastrophenfällen eigentlich die Katastrophe relativ schnell und unbürokratisch behoben werden sollte, wie wir es jetzt im Ahrtal sehen. Also ich glaube, es sind sehr viele Dinge, die über die letzten Jahrzehnte schon irgendwie schräg gelaufen sind, kommen jetzt zurzeit so ein bisschen ans Tageslicht und viele Menschen fangen an, darüber nachzudenken und machen sich ihr Bild dazu, wie diese Strukturen jetzt eigentlich aussehen und wer hat den Nutzen davon und wer profitiert davon und wer bezahlt zu viel, sagen wir mal so. Und da, glaube ich, stolpern jetzt viele drüber, dass vielleicht doch da irgendwas am System geändert werden müsste. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass wenn Polizisten auf Demonstranten einprügeln, wenn Rentner von Parkbänken hochgejagt werden, weil sie sich da 2 Minuten hinsetzen, weil sie kaputt sind mit 80, wenn Frauen am Hals geschnappt und aufs Pflaster geschleudert werden weiß nicht, 25, 30-jährigen
Kampfmaschinen,
Männern auf den Hinterkopf geschleudert werden, wenn Menschen Mund und Nase zugehalten kriegen auf Demonstrationen, obwohl sie nichts gemacht haben, wenn man jetzt sich die gesamten Ausschnitte und nicht nur die kurzen Schnipsel im normalen Fernsehen anguckt, dann denke ich mal, dass hier in der Gesellschaft sehr viel aus dem Fugen geraten ist und wir jetzt die Chance haben, da genauer hinzugucken. Und wenn wir alle, also wenn wir gut sind, dann kriegen wir es auch wirklich so hin, dass wir in Zukunft uns eine Welt schaffen, alle zusammen, auch mit Leuten, die jetzt noch in die Medien gucken und das Ganze für wahr halten, was ihnen da vorgeführt wird. Wobei, da muss man auch hingucken, wem gehören die Medien, wenn ich nach oben gehe und die Strukturen verfolge. Ich muss ja eigentlich immer nur dem Geld hinterherlaufen, machen die meisten leider nicht. Ich muss ja nur Aktienanteile und so weiter gucken, wo läuft das alles hin, wer profitiert. Dann habe ich am Ende denjenigen, dem es nutzt. Und in, ich sag mal, in 99,99% der Fälle nutzt es nicht der Bevölkerung. So, und damit haben wir dann diese 0,01%, denen es was nutzt. Und dann gucken wir mal hin, wer erzählt uns das. Und wenn das dann so zusammenläuft, wem es nutzt und wer es einem erzählt, dann hat man schon ein etwas deutlicheres Bild, was vielleicht korrigiert werden könnte in Zukunft.
Also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber die, wenn man so argumentiert, dann ist man sofort in dieser strukturellen Antisemitismus-Ecke. Was ich bis jetzt selber noch nicht verstanden habe, ich verstehe nicht, warum das jetzt Antisemitismus sein soll oder strukturell antisemitisch sein soll, wenn man sich anguckt, wer profitiert, cui bono, wem nutzt das? Ja,
ja, also ich weiß nicht. Herr Spahn ist, glaube ich, kein Semit, sodass ich jetzt nicht unbedingt antisemitisch bin, wenn ich sage, ich glaube ihm nicht, was er erzählt. Zumal, wenn er sich vorher irgendwelche Villen irgendwie hin und her geschoben hat und seltsamerweise für ganz viel Geld gekommen ist, dessen Offenlegung ja ganz einfach wäre. Er müsste ja nur sagen, hier, das habe ich da und daher gekriegt, das habe ich aus dem und dem Job gehabt und so weiter. Man könnte das gesamte Vertrauen, wenn man schon von einem Volk bezahlt wird, könnte man das ja einfach offenlegen und sagen, so, da habe ich mein Geld her, bitteschön. Die Villa habe ich mir jetzt innerhalb von 25 Jahren angespart. Die durfte ich mir jetzt auch kaufen. Komisch wird es nur, wenn die Sachen nicht offengelegt werden.
Und noch komischer wird es, wenn er dann die verklagt, die darüber reden wollen.
Ja, warum Leute mundtot machen, wenn ich nichts zu verbergen habe, zumal wenn ich ein öffentliches Amt bekleide. Wenn ich jetzt in der Privatwirtschaft bin, sehe ich es noch ein. Aber wenn ich ein öffentliches Amt bekleide, warum darf die Bevölkerung nicht in irgendwelche Verträge reingucken? Warum sind die Verträge mit den Impfstoffherstellern nicht öffentlich? Warum müssen die irgendwann mal geleakt werden und durchsickern? Und warum stehen da so viele Dinge drin, wo man dann sagt, okay, ich darf was produzieren, ich darf es verkaufen, ich kriege ganz viel Geld, ich muss überhaupt nichts garantieren. Wer würde so ein Auto kaufen? Ich weiß nicht, ob das Auto fährt, ich weiß nicht, wann es auseinanderfällt, ich weiß nicht, ob es lebensgefährlich ist, ob es explodiert, aber wenn es explodiert, dann bin ich natürlich nicht dafür haftbar.
Sondern die es gekauft haben.
Genau, also deswegen, das sind so Sachen, warum sind die Verträge nicht öffentlich einsichtig? Warum hat man grundsätzlich keine Informationseinsicht? In Kanada gab es jetzt über den Freedom of Information Act, gab es eine Verhandlung. Da wurde der Gesundheitsminister aufgefordert, darzulegen, auf welcher Basis sozusagen das Virusisolat darzulegen, warum die Maßnahmen jetzt stattfinden. Sprich, es muss ja ein Virusisolat geben von Corona. So, über diesen Freedom of Information Act, da gibt es jetzt das Dokument, wurde gesagt, nein, wir haben kein Coronavirus-Isolat, wir können überhaupt nicht nachweisen, dass es das gibt. Wie gesagt, das kanadische Gesundheitsministerium hat es gemacht. Hat es gesagt, wir haben keinen Nachweis dafür. So, dann wurden da auch alle Maßnahmen aufgehoben. Betrifft zwar nur einen Distrikt in Kanada, aber ist ja schon mal bezeichnend. Wenn ich kein Isolat habe von irgendwas, wie soll ich dann eine Krankheit haben?
Wenn ich kein Isolat habe von irgendwas, wie soll ich dann Impfstoff herstellen?
Auch das, wie soll ich eine Testung machen? Dann sind wir wieder beim PCR-Test, weil über die FDA jetzt ja natürlich das publik gemacht wurde, dass sie eben gar keine Referenzviren haben, auf denen sie den PCR-Test eichen konnten. So, die haben es auf Grippeviren geeicht. So, und dann sind wir wieder zurück bei der ursprünglichen Geschichte, ja, ist bei der FDA nachzulesen. So, wenn ich jetzt einen Test auf Grippeviren eiche, auf was schlägt er nachher an? Das passt dann wieder zur Studie mit nur Influenza A und B gefunden. Und dann sind wir wieder da bei dem Punkt, haben wir überhaupt eine Corona-Pandemie? Haben wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite? Sind wir uns wirklich sicher, dass das alles so schlimm ist? Oder sehen wir nur böse Bilder im Fernsehen, die vielleicht vorher schon mal in, weiß ich nicht, in Indien bei einem Gasleck verwendet wurden? Die liegen jetzt alle nicht wegen Corona tot rum, sondern die sind schon vor 5 Jahren, 2015, wegen einer Gasleckkatastrophe bewusstlos am Boden gelegen. Man muss ja nur mal zurückgucken. Die Bilder sind ja dank Internet alle verfügbar. Und mal gucken, welche Bilder tauchen wo schon auf. Ja, und dann wird man halt doch etwas kritischer in der Auffassung.
Ja.
Kriegen wir hier was erzählt? Ist es tatsächlich so? Wer verdient dran? Also ich gestehe, ich habe mir jetzt auch eine Pfizer-Aktie, eine Moderna-Aktie und eine BioNTech-Aktie gekauft. Weil ich einfach mal dachte, wir gucken mal, was die Wertsteigerung so macht.
Ja, dann beteiligt man sich. Ich hatte das, ganz ehrlicherweise hatte ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen kann. Ich hatte das ganz am Anfang auch gemacht. Ich habe mir, es gibt ja hunderte Biotech-Unternehmen. Aber ganz zufällig habe ich mir genau die richtigen ausgesucht, die dann diesen Impfstoff hergestellt haben. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Tja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich habe es jetzt nur Interesse halber nicht, sondern dass ich einfach mal drauf gucke, was passiert da überhaupt. Ich bin kein Mensch, der Aktien hat und der Aktien behalten möchte, weil ich einfach nicht die Einblicke habe. Ich habe nicht das Insiderwissen und ich habe auch nicht die Leute, die sagen, du hör mal zu, übermorgen geht eine Nachricht raus. Verkauf mal wieder oder kauf mal vorher noch. Wir kriegen jetzt nochmal einen Vertrag da und da und das wird nochmal explodieren. Die Zugriffe habe ich nicht.
Ja.
Also von daher ist es nichts für meine Nerven. Das habe ich jetzt nur einfach mal aus Kurzzeitinteresse gemacht, weil ich dachte, naja, okay, jetzt kommt als nächstes der Herbst, es kommt ein Lockdown, es kommen jetzt noch die ganzen dritten Impfungen. Gucken wir mal genauer drauf. Und wenn dann da nachher irgendwie 20 Euro dran verdient sind, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt mal ein Mittagessen. Ja. Nicht in der Außengastronomie und nicht in der Innengastronomie, aber
daheim.
Ja, genau.
Damit hast du im Grunde auch schon die Frage beantwortet, ob du dich impfen lässt.
Ich bin gegen viele Dinge geimpft.
Ja.
Als Kind die ganzen Impfungen. Ich habe Masernimpfungen gekriegt. Ich hatte mit Zeckenimpfung, glaube ich mal. Da habe ich dann einen richtig widerlichen Impfschock gehabt. Ja, meine Kinder sind anfänglich auch geimpft bis zu wirklich dramatischen Fieberschockerlebnissen, wo ich dann die Nacht auch überlegt habe, fahre ich jetzt ins Krankenhaus oder fahre ich nicht ins Krankenhaus? Und das waren alles vollständig zugelassene Impfstoffe, die sehr lange auf dem Markt sind, gar nichts Experimentelles mehr an sich hatten. Sagen wir mal so, wenn in 2 Jahren die ganzen, die jetzt geimpft wurden und die jetzt den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal eine Impfung gekriegt haben, weil wir ja jetzt wissen, dass der Impfstoff nur ein halbes Jahr maximal hilft, wenn überhaupt, dann fange ich drüber nachzudenken an, ob ich vielleicht mal einfach meine T-Lymphozyten untersuchen lasse und gucke, ob ich vielleicht eine normale Immunität gegen Corona habe, weil das gibt es ja auch, dass Menschen einfach Infektionen durchlaufen haben, auch wenn sie keinen PCR-Test gemacht haben, der ja vielleicht gar nicht das nachweist, was er denn so sagt. Aber mit T-Lymphozyten kann man eben gucken, habe ich eine belastbare Immunität, die hält normalerweise sehr lange. Und wenn ich die habe, kann ich dann ja ganz beruhigt sein, dann brauche ich mich auch nicht impfen lassen. Und dann ist noch eine Frage, warum bin ich denn nur genesen, wenn ich einen PCR-Test positiv hatte? Warum bin ich denn nicht genesen, wenn ich diese T-Lymphozyten im Blut nachweisen kann? Das ist doch eigentlich das Sicherste und in sämtlichen Studien redet jeder Vertreter darüber, guck mal, wir machen aber so einen Antikörpertiter und der Wettbewerber macht nur so einen Antikörpertiter. Das ist zum grundlegenden Werbegespräch der Impfstoffverkäufe. Hier, wir sind da am so und so vielen Tag so hoch, die anderen sind nur so und so hoch. Und nach so und so vielen Tagen sind wir dann nach einem halben Jahr sind wir noch da. Also unser Impfstoff wirkt auch viel länger und viel besser und viel sicherer. Das sind die Diskussionen beim Verkauf. Warum messe ich denn jetzt nicht bei den Menschen überall? Man könnte doch auch einfach das Geld statt Tests in die Hand nehmen und sagen, so, wir machen eine bundesweite Studie. Jeder kriegt einen T-Lymphozyten-Test bezahlt. Der ist nicht besonders teuer. Da habe ich, glaube ich, 5 normale Tests. Dann habe ich, also 4 Schnelltests. Hätte ich sonst einen T-Lymphozyten-Test bezahlt. Gut, Untersuchung, T-Lymphozyten-Test, weiß ich, wie ist die Durchseuchung der Population, sprich der Bundesrepublik. Ich weiß, wie hoch die Kinderresistenz sind. Ich weiß, wie hoch die Erwachsenen immun sind. Sache gegessen. Ich weiß, wo sind meine empfindlichen Gruppen. Denen kann ich noch sagen, hör mal zu, bei dir ist deine Immunität nicht besonders gut ausgeprägt. Du hattest wohl noch nie Kontakt, was weiß ich, weil einzeln lebend oder keine Ahnung. So, Sache gegessen. Wir wissen, wo wir stehen. Wir können noch empfindliche Menschen behandeln oder rechtzeitig mit Ivermectin prophylaktisch behandeln. Sind wir durch damit?
Ja.
Bin ich einfach schnell sicher.
Das, genau das sagen doch so viele Epidemiologen. Warum machen wir keine Kohortenstudien? Warum schauen wir nicht, wie hoch ist die Durchseuchung? Wer ist immun? Und dann können wir noch mal gucken, was wir machen können.
Wir können
ich verstehe es auch nicht.
Bundesweit machen, weil inzwischen wären die Kosten wesentlich niedriger als nur 2 Impfungen, weil der Arzt muss bezahlt werden, der impft.
Stimmt.
Der Impfstoff muss 2-mal bezahlt werden. So.
Stimmt, aber da ging es ja da um am Anfang der Pandemie. Ja. Ja, natürlich, mittlerweile sind ja die Kosten für das alles so hoch, dass man sich wirklich auch fragt, warum hat man das nicht gemacht? Also da muss ich auch sagen, jeder mit einem bisschen gesunden Menschenverstand muss sich doch die Frage stellen, warum wird das überhaupt nicht weltweit nicht gemacht? Ja, warum?
Ja. Genau. Und warum denken die Leute nicht so, warum stolpern? Noch so wenige drüber, es werden ja immer mehr in Demonstrationen, weil es sind ja nicht nur 5.000 auf einer Demo, sondern es sind ja 750.000 teilweise in den Hauptstädten auf den Demonstrationen. So, aber warum stolpert nicht die normal intelligente Bevölkerung über solche Dinge oder warum lassen sie sie nicht gedanklich zu, wenn man es ihnen sagt? Das ist wirklich ein sehr spannender Aspekt, inwiefern da Zugänge zu menschlichem Denken überhaupt noch möglich sind. Es gibt viele Dinge, die man noch lernen kann, aber der einfachste Weg, einfach immer zu gucken, wer profitiert davon, wohin geht welches Geld, wer verdient dran, wer hat nichts davon, dass er irgendwelche Sachen sagt. Und dann hat man meistens schon eine grobe Richtung der Orientierung.
Beryl, ich danke dir. Es war ein sehr, sehr, sehr informatives Gespräch. Und es hat auch viele Fragezeichen in meinem Kopf auflösen können.
Das ist schön, das freut mich. Vielleicht sind noch ein paar andere aufgetaucht, bei mir jetzt auch.
Ja, naja, das kommt ja immer. Das ist ja sowieso. Je tiefer man gräbt, desto mehr Fragen hat man.
Ja.
Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Gute.